und beliebig vergeben werden. Die Gefangenen wiederum bekommen von dem Geld, was die Firma an die Anstaltsleitung zahlt, nur einen Bruchteil zu Gesicht. Etwa 5% des normalen Lohnes. Das sind etwa 80 Pfennig pro Stunde. Auch die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt von Brackwede mussten früher für diese Firma im Akkord Kabelstecken montieren.
Das waren die Schilderungen von Klaus Fiemann aus dem Neubauknast Bielefeld-Brackwede. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik.
Ein Unterbruch.
Gut, jetzt, wir machen einen raschen Unterbruch in unserer Schilderung vom Treffen im Profitreff, weil der Jean-Pierre Garbade ist jetzt am Telefon und er berichtet zu zwei Sachen, zum Prozess von Vasel in Fribourg und zu seiner Mandatsniederlegung mit dem Rees in der Winterthurer Verfahren.
Ja, grüß dich Jean-Pierre, es ist nett, dass du angeläutet hast, trotz der misslichen Umstände. Also, könntest du mal ein bisschen die Stimmung und die Situation rund um den Fasel-Prozess von den letzten Tagen in Fribourg erzählen?
Ja, der Gerichtspräsident, der nennt man Pinson, der heißt Spatz, oder? Der hat so einen weiss melierten Kopf, sehr schönen Mann sieht er aus und ist so nach einem Feigling. Kann man sagen. Er hat von Anfang an versucht, eine ruhige Ambiance zu schaffen und hat alle angehört, immer mit Herr angehört, Herr Fasel, Herr Bloch, Herr und so weiter. Und immer sehr freundlich zuvorkommen und eigentlich, wenn er gemerkt hat, es hätte überhaupt keine Beweise und Indizien für eine Sache im Dossier, ist er einfach schnell darüber hinweggegangen. Ja, nein, selbstverständlich, oder ist ja nichts. Und hat dann einfach am Schluss trotzdem alle verurteilt für alles, nicht? Und so irrsinnige Strafen, die kennen die ja. Also es ist 17 Jahre für den Fasel, nicht 14. Man muss die 3 Jahre dazu rechnen, die er in Genf, in Frankreich bekommen hat. Und das sind eigentlich 17 Jahre. Für Raubüberfall. Jetzt, das Interessante ist, gewesen, der Prozess hat ja 3 Monate gedauert. Da kann man sich fragen, warum. Ne? Da könnte man sich erst den Eindruck haben, man sei ganz ins Detail gegangen. Das stimmt nicht. Die Freiburger haben einfach keinen Platz und keine Zeit und keine Leute. Es hat einfach vier oder sechs Leute im Kanton, die so Laienrichter sind, die bei Kriminalgericht neben dem Gerichtspräsidenten sitzen und urteilen. Und die haben natürlich auch andere Prozesse. Und dann hat man einfach jede Woche vielleicht einen Tag oder einen halben Tag gemacht. Und dann sind sie zwischendrin wieder an ihren Stammtisch gegangen und können über den Prozess reden und ein bisschen hören, was die anderen denken und Seite gelesen. Und dann sind sie dann an den nächsten Tag gekommen von einem Prozess und so weiter, oder? Das war so die Ambiance. Es hat viele Junge im Saal gehabt, weil die Familie Fasel eine ganz irrsinnige Familie ist. Wo die Mutter gestorben ist, meine das, sind die vier Söhne im Knast gewesen. Und alle vier sind dann an die Beerdigung gekommen. Und dann, aber nur mit Mühe, weil der Jacques Fasel ist damals schon in Untersuchungshaft gewesen. Und dann hat einer von seinen Brüdern gesagt, ja, aber gut, der Jacques möchte auch an die Beerdigung, Gottfried Stutz. Und dann sagt der Gerichtspräsident, der eben damals Untersuchungsrichter war, weil in Freiburg ist man Untersuchungsrichter und Gerichtspräsident in einem, oder? Das ist einfacher, weil der Untersuchungsrichter weiß ja, was er gemacht hat und warum er eine Anklage erhoben hat. Und das Gerichtspräsident muss er dann eigentlich nicht mehr so drauf eingehen. Er hat einfach seine Meinung gemacht, nicht? Und das kostet weniger Geld und das ist einfach eine Schweinerei. Gut. Und damals hat dann der Gerichtspräsident Untersuchungsrichter Spatz gesagt, ja nein, der Fasel, der ist sowieso ein kaputter Mann, der ist sowieso nicht mehr zu retten, oder? Den lassen wir nicht an die Beerdigung von der Mutter. Und dann hat er früher insistiert und am Schluss haben sie ihn doch angelassen. Irrsinnige Eskorten, oder? Wie wenn es ein Schwerverbrecher wäre oder eine Rote Armee-Fraktion oder weiss nicht was. Und hat mit Handschellen dürfen seine Mutter im Saal küssen und dann haben sie ihn wieder abtransportiert. Ja, Zeitau hat der Gerichtspräsident gesagt, ja, er käme nicht mit 42 raus. Wenn man das ausrechnet, macht das 14 Jahre. Er hat also mit, sagen wir, vor 4, 5, 6 Jahren schon als Untersuchungsrichter gewusst, was das Urteil sein wird, über 14 Jahre. Mit diesen 3 Jahren von Paris macht das 17 Jahre. Damals hat er nicht gewusst, dass er in Paris wird verhaftet werden. Und das gibt also die Ambiance vom Prozess. Es ist sehr ruhig zugegangen, man hat uns zugelassen. Wir haben sogar die böse Illusion gehabt, das Gericht werde die Strafe nicht so hoch ansetzen, weil wir gewusst haben und dem Gericht gesagt haben, dass wenn die Strafe zu hoch ist, dann gehen wir vom Bundesgericht und dann wird das ganze Urteil und der ganze Prozess annulliert. Weil nach der neuesten Rechtsprechung vom Menschenrechtsgerichtshof ein Untersuchungsrichter nicht darf Gerichtspräsident sein. Das ist logisch. Weil sonst verlangt man ja von jemandem, dass er über seinen eigenen Schatten springt. Und das kann man ja nicht verlangen, oder? Okay.
Yeah. Also das ist jetzt klar, dass das weitergezogen wird, also von eurer Seite her.
Ja, ja. Ja. Von allen 3 Anwälten, von allen 3 Anklagten.
Also jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist ja seit dem 20. November weiss man, also von dem Jahr seit der Pressekonferenz, weiss man ja ein bisschen mehr über die Hintergründe von der Haftbedingungen des Rees. Auch weiss man mehr, als eigentlich nichts in der Akte steht. Und von dort her ist es ja noch erstaunlich, dass das Bundesgericht, also mir hat es erstaunt, damit ich es gehört, dass das Bundesgericht weiterhin auf der harten Linie bleibt. Wie schätzt du die Situation ein?
Ja, es ist schon ein politisches Urteil, 3-2, Sozialdemokraten gegen die Bürgerlichen, aber gleichzeitig auch irgendwie ein anderes Verständnis von Verteidigungsrecht, in der germanischen Schweiz als in Frankreich inspirierter Schweiz. Sagen wir, in Genf und Frankreich wäre das einfach unverständlich und die Leute stützen einfach mit dem Kopf, auch die Bürgerlichen, während bei uns sogar Sozialdemokraten mit dem Kopf schütteln. Na gut, bei diesem Urteil kann man fast sagen, es ist genau deshalb, weil das Dossier leer war, weil es einfach nichts drin hat, dass die Bundesrichter gesagt haben, ja, aber das ist ja gar nicht möglich, oder? Das ist leer. Und wir haben das Dossier, wir haben zu wenig Einblick in das Dossier, wir kennen zu wenig die Akten. Es liegt vielleicht etwas vor, wir können also jetzt nicht entscheiden, dass 8 Monate zu lang sind. Und dann haben sie gesagt, ja, 4 Monate hat der Sozialdemokrat und Zürcher Levi, Bundesrichter Levi, gesagt, 4 Monate, das hätte man jetzt eigentlich nicht können verantworten. Aber dann 5 Monate nicht mehr und schon gar nicht 8 Monate. Und dann haben die anderen Bürgerlichen gesagt, ja gut, ich finde, und da bin ich einverstanden mit denen, warum 4 Monate, ne? Warum nicht 2, warum nicht 5 Monate? Ne? Aufgrund von was machst du die Rechnung? Oder? Der Levi hätte sagen sollen, von Anfang an, Ja, auch 4 Monate ist das Ziel. Es geht darum, man kann nur für eine ganz kurze, bestimmte Zeit, die von Anfang an muss festgelegt werden. Aber sobald er anfängt zu sagen, ja, 4 Monate sind möglich, dann ist natürlich auch 8 Monate möglich. Ich meine, es gibt ja kein Kriterium, warum jetzt 4 und nicht 5 oder 26 oder 33, oder? Ich meine, warum die Zahl? Und dann haben sie gesagt, ja, gut, wir wissen nicht, was passiert ist seit dem letzten kantonalen Entscheid. Oder die staatsrechtliche Beschwerde war gegen den Entscheid vom 26. Juli. Da sind wieder 4 Monate vergangen. Also, wir wissen ja nicht, was passiert ist in diesen 4 Monaten. Also jetzt, wenn wir, vielleicht ist irgendetwas passiert und effektiv muss man das noch aufrechterhalten. Wir können also heute nicht sagen, es ist heute zu lang. Und das ist irgendwie ein politischer Entscheid, weil man grundsätzlich muss davon ausgehen, für eine ganz bestimmte kurze Dauer kann man es eventuell mal rechtfertigen, für eine konkrete Untersuchungshandlung und sonst nicht. Fazit von dem, ja gut, natürlich, wir gehen an die Menschenrechtskommission in Straßburg. Auch hier bin ich wie beim Fasel sehr optimistisch, nicht? Ich bin heute ein optimistischer Mensch, weil es ist nämlich letztens in ein Urteil ergangen, wo gesagt hat, 3 Monate Überwachung in Österreich, das sei einfach unmöglich. Für eine kurze Zeit können wir das rechtfertigen, aber ich bin überzeugt, dass 8 Monate werden sie in Straßburg nicht zulassen. Eventuell hätten sie 4 Monate zugelassen, oder? Aber 8 Monate werden es nicht. Das Problem ist, und das hat man ganz klar rausgehört, die Bürgerlichen haben gesagt, die Argumentation von der Zürcher, der Jean-Pierre Garbade sei nicht vertrauenswürdig, das sei im Umpitz, weil entweder tut man ihn als Amtlicher ernennen und dann ist er vertrauenswürdig, oder dann ist er eben nicht vertrauenswürdig, dann tut man nicht als Amtlicher ernennen. Und es gibt überhaupt keine Indiz, die sagen, ja gut, der Garbade ist jetzt irgendwie ein gefährlicher Anwalt für uns als ein anderer. Ich meine, gefährlich im Sinne Kollusionshandlungen. Politisch bin ich natürlich gefährlich, das weiß ich auch. Aber, von Kollusionshandlungen. Aber es geht um einen Mann, einen Anklagten, der wegen Delikt angeklagt ist, sagen die bürgerlichen Bundesrichter, wo die Staats- und Gesellschaftsordnung der Schweiz gefährden. Und dann haben sie ihn verglichen mit Gabi Köcher, mit dem Möller, mit dem Wagner, mit der Raff. Ohne zu sagen, dass bei den Fällen, die ich jetzt genannt habe, natürlich die Überwachung viel weniger lang gedauert hat. Also ist wahrscheinlich viel gefährlicher als die. Nicht? Wahrscheinlich, wenn man nicht weiss, warum jemand etwas macht und er nicht organisiert ist wie die Raff, dann ist es viel gefährlicher. Und irgendwie haben sie recht, oder? Gut, das ist die paradoxe Situation und ich meine, was soll ich darüber denken? Nicht? Ich mache jetzt einfach weiter und jetzt habe ich einen Brief geschrieben und gesagt, entweder lösen Sie mich jetzt zu, denn aufgrund von dem letzten Entscheid heisst das ja, dass ich ein vertrauenswürdiger Anwalt bin. Und bis jetzt hat der Bezirksanwalt immer gesagt, es ist wegen mir, dass er die Überwachung ordnet. Und wenn der Rees einen anderen Anwalt gewählt hätte, dann hätte er ihn schon lange können frei reden können. Das hat der Bezirksanwalt gemacht. Er gesagt, gut, das Obergericht hat eine andere Argumentation genommen, aber der Bezirksanwalt ist immer bei dieser alten Argumentation geblieben. Dann tue ich in dem Fall jetzt das Urteil zu meinen Gunsten interpretieren. Das ist ja, sagen wir, die Kunst der Anwälte, dass sie auch eine Niederlage können als Sieg interpretieren. Und habe dem Bezirksanwalt geschrieben und gesagt, ja gut, wie Sie gehört haben, das Bundesgericht ist nicht einverstanden mit Ihrer Argumentation. Ich bin gerade so vertrauenswürdig wie ein anderer. Wenn Sie einen anderen Anwalt würden zulassen, unbeaufsichtigt, dann müssen Sie mich jetzt auch zulassen. Und wenn Sie das nicht machen, ab nächsten Freitag oder übernächsten Montag, dann tue ich mich vertreten lassen durch einen Laienverteidiger, der so freundlicherweise das gratis macht. Und dann muss ich nicht extra am X dort aufgehen, zum Resa, wie ich sage, ich kann dir nichts sagen. Und das kann gerade so gut irgendjemand machen, dann muss man nicht Anwalt sein, oder? Dann kann das auch ein Freund machen von ihm. Das ist noch viel sympathischer, oder? Und das mache ich so jetzt.
Also das ist jetzt eine Zusammenfassung von eigentlich deinem Verteidigen, von deinem Verteidigungsrecht, also dass es nochmal klar ist, weil eingangs nicht so klar war. Also das Gespräch, das du mit deinem Mandant führst, hinter Trennscheibe stimmt, oder?
Nein.
Ohne Trennscheibe?
Es gibt keine Trennscheibe. Es gibt nur 2 Polizisten, die hinter mir oder vor mir sitzen.
Ja. Also die Überwachung von diesen Gesprächen, gegen die kämpfst du ja zurzeit.
Ja.
Und das geht jetzt so wieder. Jetzt die konkrete Frage. Wie hast du dir denn überlegt, also du ziehst es jetzt weiter, du verfolgst weiterhin den Weg. Wir haben es diskutiert hier in Skala, ob es in der heutigen politischen Situation eigentlich sinnvoll ist, solche Bundesgerichtsentscheide zu provozieren, als dann nachher Land auf, Land ab, jeder Untersuchungsrichter in der Bezirksanwalt auf das beziehen und sagen, oh, dort ist es gewesen, somit setzen wir jemanden nebenzu. Hast du die Gefahren und Einschätzungen auch schon gemacht?
Ich finde, das ist sehr richtig, was du sagst. Und ich habe das auch mit bürgerlicher Anwalt in Genf besprochen. Man muss aufpassen, dass man nicht einfach ums Verrotten weitergeht und dann einen negativen Entscheid provoziert, der alle anderen Fälle präjudiziert und schlimmer ist. Und das ist jetzt passiert. Aber ich habe also effektiv einen guten Gewissen, bin ich der Meinung gewesen, die werden 5 Monate nicht zulassen. Nicht? Weil eben die Anfangsbegründung und Hauptbegründung in meiner Person gelegen ist. Und da haben sie mir recht gegeben. Sie haben aber dann einfach die Begründung abgeändert, oder? Und eine eigene bundesrichtliche Begründung angesetzt, die ich eigentlich nicht erwartet habe. Weil es ist einfach, die autonomen Zellen sind nicht drauf, oder? Und ich meine, die Staatsgefährdung von diesen Aktionen sehe ich einfach nicht ein. Und jetzt muss ich einfach wieder auf Straßburg. Es ist aber die Gefahr besteht natürlich oft. Was macht man in einem Zufall? Ne? Es ist eine reine Abwägungsfrage und man redet mit Leuten und es tut sich überlegen. Aber man kann es nicht voraussagen. Also es ist schwierig, das so genau voraussagen.
Also jetzt noch eine abschließende Frage, was man ein bisschen durchsieht, mal auf dem Weg. Hast du einen Überblick, wenn also überhaupt Straßburg reagiert auf das?
Ja, Straßburg wird in 2 Jahren darüber reagieren. Frühestens.
Ja. Ja. Ich glaube, also es ist Anbetracht von unserem Konzept hier Sendung. Wir sind mit etwas nicht fertig geworden vorhin. Und jetzt, ich glaube, du hast auch noch anders los am Sonntag oder
alles. Ja, ich bin leider jetzt beim Entree und sonst schon fast das Entree und ich bin am...
Lass es. Also wir werden ja die ganze Geschichte weiterhin beobachten und würden gerne wieder ein Telefon abmachen, wenn sich etwas ergibt, okay, und weiter diskutieren kann.
Okay.
Merci vielmals fürs Telefon.
Ciao.
Ciao. Ciao. Schöne.
nach dem Telefon mit dem Jean-Pierre Garbade, der uns über den Prozess von Jacques Fasel in Fribourg und über die Einschränkung der Verteidigerrechte in den Winterthur-Verfahren, das heisst die Überwachung des Verteidigerbesuchs von ihm beim Rees, informiert hat, fahren wir jetzt weiter bei dem, wo wir vorher stehen geblieben sind, und zwar beim Knast, Neubauknast Bielefeld-Brackwede, wo wir ja noch die Stelle vom Fiemann vorgelesen haben, wie der funktioniert, was für Atmosphäre dort besteht, im Zusammenhang mit den Projekten, mit den Planungsideen, mit den Strukturideen, die wir noch vorher geschildert haben, aufgrund von Hartmanns im Vortrag am letzten Sonntag. Wir würden jetzt gerne noch auf eine Revolte eingehen, die in diesem Knast stattgefunden hat, im Hochsicherheitstrakt, glaube ich, vor einem Jahr.
Mhm. Also ich werde vielleicht noch mal präzise ein bisschen schildern, wie denn die Initiative für Zwangsarbeit, die hier gestartet worden ist, in diesem Hochsicherheitstrakt ausgesehen hat. Ich habe vorhin schon etwas vorgelesen. Es gibt hier noch mal etwas Genaueres aus einem Bericht vom Fiemann. Bisher wurde in HS-Trakten Zwangsarbeit nicht verlangt, sogar zumeist aus Sicherheitsgründen nicht zugeteilt. Inzwischen scheinen die Sicherheitstechnokraten zu der Auffassung gekommen zu sein, dass die zusätzlichen Auswirkungen einer stumpfsinnig mechanisch-manuellen Arbeit auf den Gefangenen noch wirksamer sind als die pure Kleingruppenisolation. Die in der Isolation immerhin noch vorhandene Zeit zum Lesen, Schreiben und Kommunizieren soll stark eingeschränkt werden zugunsten einer Dressur, die die Konzentrationsfähigkeit abtötet. Nach dem alten Arbeitsprinzip sollen die Gefangenen durch harte Arbeit von ihrer Feindschaft zum System abgebracht werden. Zumindest sollen sie so kaputt gemacht werden, dass sie kaum noch Widerstand leisten können. In der Trakt sind vor gut einem Jahr 8 Gefangene verleiht worden und für das Experiment missbraucht worden. Sie haben von dem Knast her speziell darauf geschaut, dass es eine Zusammensetzung ist, die von ihren Gesichtspunkten her möglichst günstig ist, und zwar, dass die Gefangenen untereinander genug Feindseligkeiten entwickeln, dass sie sich neutralisieren. Also sie haben einen politischen, eben der Klaus Fiemann, plus 7 Gefangene, die aus verschiedenen Knästen angeholt haben, in den Trakt eingesperrt. Und sie haben darauf geschaut, dass eben möglichst Gefangene sind, wo sie davon ausgehen, dass die sich dem Programm unterwerfen werden. Es ist nicht darum gegangen, zu testen, wie gross die Ausbeutungsbereitschaft der Gefangenen ist. Innerhalb von 2-3 Wochen hat sich dann aber etwas anderes entwickelt, als eigentlich die Knastleitung vorgesehen hat. Die Gefangenen haben angefangen, Widerstand zu leisten. Sie haben beschlossen, dass sie in Hungerstreik treten gegen den Angriff von brutaler Verwertung. Wie gesagt, es war nur ein Gefangener drin, der einen politischen Hintergrund hatte. Die anderen waren sogenannte normale Gefangene, normale Kriminelle. Und trotzdem ist bei denen irgendwie die Sicherung durchgebrannt und sie haben für sich die Situation nicht mehr erträgt und haben sich für eine Widerstandsaktion entschieden. Der Hungerstreik hat 3-4 Wochen gedauert und ist abgebrochen worden, nachdem die Knastleitung das Projekt in dem Hochsicherheitstrakt aufgelöst hat. Die Gefangenen sind dann in verschiedene andere Knäste verlegt worden und im Moment ist das Projekt gestorben für die Knastleitung. Aber trotzdem kann man sehen, was die Initiative ist von Seite des Knasten, was der Kampf eben drinnen anbelangt, gegen die Gefangenen, gegen ihre Widerstandsmöglichkeiten, die sie notfalls ergreifen, um im Knast zu überleben. Dartmann hat dann ausgeführt, dass in der BRD verschiedene alte Knäste in letzter Zeit umstrukturiert worden sind. Und zwar eben auch auf dieser Linie, dass Widerstandsmöglichkeiten der Gefangenen eingeschränkt, eingedämmt werden. Eine Sache, die schwer vorantrieben wird, ist das Formularwesen, die Verrechtlichung im Knast selber. Das heisst, der Gefangene kann nur noch Anträge stellen über Formular. Es gibt irgendwie keinen direkten Weg mehr, innerhalb der Knasthierarchie sich durchzusetzen. Das heisst, man muss einen Antrag stellen, muss warten, bis dann entschieden wird. Das ist auch wieder ein Angriff auf die sozialen Möglichkeiten und die kollektiven Widerstandsmöglichkeiten der Gefangenen, weil er hat in der Isolation hat er keine Möglichkeit, sich mit anderen Gefangenen abzusprechen oder Druck zu organisieren gegenüber der Knasthierarchie. Schlussendlich hat er dann den Schluss von der Schilderung in Bezug auf Durchrationalisierung und Gewalt im Knast selber hat er dann zu dem Punkt ausgeführt, dass eben vom Kapital und von der Herrschaft her ein neuer Angriff gestartet wird in Bezug auf Kampf drinnen und draußen, weil das Kapital im Zwang untersteht, eben einen neuen Akkumulationsprozess zu starten. Also das, was im Knast läuft, hat sehr viel und sehr eng damit zu tun, was eben draußen läuft, was die Herrschaft beabsichtigt in den anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also dass dort, wo eigentlich Produkt von dieser durchrationalisierten Gewalt im gesellschaftlichen Bereich, dass die in den Knast reinkommen und dort mit einer verschärften Form von Kontrolle und Verwertung versucht werden, so in eine Richtung gepresst werden, dass sie nachher wieder draußen so als sogenannte Resozialisierungseinheit, also mobile Resozialisierungseinheit, wieder können verwertet werden. Und damit ja, möchte ich vielleicht noch ein Stück Musik und dann kommen wir vielleicht noch zu dem allgemeinen Bereich.
I was alone, so lonely and blue. You know why? Because 8 men and 4 women, Lord, they found me guilty of loving you. As they my love, do you really love that man? It was 8 men and 4 women. How could they be so blind? Kill me. Running tears roll down my cheek. I felt so sorry for you. You know why? Because in my heart I knew. Oh yes, baby, I knew
find you guilty too. Judge, Your Honor, and to the jury, I intend to prove beyond a shadow of doubt that we are innocent and true love is not a crime. Lord, that's the jury of love. A mean judge, a mean jury. But oh, that's the jury of love.
Ja, also der letzte Teil vom Hartmanns im Referat ist um die Situation vom Kapitalismus oder vom ökonomischen System, wie es bei uns in den westlichen Industrieländern, aber auch in der dritten Welt im Trikot besteht, ganz allgemein gegangen. Für uns ist es jetzt im Moment, glaube ich, ein Überriss, das alles noch aufzuschildern und aufzugliedern und zu erklären. Wir können vielleicht ein paar Stichworte dazu sagen. Es ist um die Politik der Wende gegangen, die in der BRD bekanntermaßen im Moment stark eingesetzt hat mit dem Kohl. Es ist um die Verarmung gegangen, um neue Armut in den Industrieländern. Es ist um Massenvernichtung gegangen in Trikont, um Hungerpolitik, um Nahrungsmittelpolitik und um Investitionen und neue Technologien.
Ja, was für uns irgendwie schon wichtig war, ist, dass eigentlich das, was wir versucht haben mit dem Manifest, eben den kleinen Knast mit dem grossen Knast in Verbindung zu bringen. Und da zu untersuchen, was ist eine Anpassungstechnologie draussen. Und von dort her, mit dem Untersuchen, es uns natürlich auch darum geht, dass wir uns überlegen, was sind die Widerstandsmöglichkeiten. Und dass man von dort her den Knast eben nicht isoliert kann anschauen oder den Widerstand im Knast rein, sondern dass eben gerade aufgrund von der neuen Initiative vom Kapital darum geht, dass wir eben draußen ein bisschen genauer sehen, was abläuft und wo für uns Möglichkeiten bestehen, dass wir eben noch Widerstandsformen können entwickeln.
Also der Hartmann hat am Schluss ja auch noch versucht, ich glaube als Antwort auf eine Frage, seinen Kapitalbegriff ein bisschen genauer zu definieren. Er hat gesagt, dass man sich das nicht vorstellen als homogenen Block, das Kapital, und er sicher auch recht hat. Er hat dann allerdings nicht mehr sehr weit ausgeholt und das aufgeschlüsselt. Mir scheint es aber wichtig zu sein, dass die Begriffe, die irgendwie im modernen Kapitalmanagement sich wiederfinden, wie eben Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Innovation und dergleichen mehr, dass die Begriffe teilweise gegenüberstehend dem Begriff von der Entflechtung. Also der Begriff kommt ja aus dem Knast, aus dem neuen Bauprojekt. Also das ist so, dort wird sehr viel darunter subsumiert unter dem Begriff Entflechtung. Und dass die Begriffspaar sich zum Teil irgendwie gegenüberstehen und dass man zum Teil Mühe hat, wenn man sich orientiert an traditionellen Vorstellungsformen von Kontrolle, von Knaststrukturen im hergebrachten Sinn, die sich eben auch äußert durch Architektur, dass man sich schwer tut, zum Teil sich vorzustellen darunter, wie das moderne Kapital sich selber als flexibel bezeichnen will. Gleichzeitig, und die Kontrolle aber gleichzeitig irgendwie postuliert, dass dort auch gewisse Widersprüche auftreten und auftauchen, innerhalb eben vom Kapital. Und dass es darum auch gefährlich ist oder ein bisschen sehr verkürzt kann sein, wenn man eben den Begriff undefiniert lässt und einfach immer als eben Monoblock irgendwie behandelt. Oder? Weil das sehr variabel ist, der Begriff. Und weil gerade zwischen Politiker oder Politikerinnen, jetzt im Fall von Hedi Lang zum Beispiel, im konkreten Fall, und Theoretiker und Ideologen und Strategen, die dann oft nicht mehr national gebunden sind, also da gibt es im Städtebau mehrere Beispiele dazu, dass dort recht unterschiedliche Anschauungsarten und Anschauungsweisen vorhanden sind. Und dass dort zum Teil eben schon Brüche vorhanden sind und einfach auch wichtige Ansatzpunkte für uns drin sich wiederfinden, meiner Meinung nach. Also er hat das zum Teil irgendwie auch versucht, ein bisschen reinzubringen, so wie ich ihn verstanden habe.
Das heisst, dass die Analyse eben nicht eine Analyse soll sein für sich selber, sondern dass sie schlussendlich nur deshalb interessant ist, weil sie Räume aufmacht, Handlungsspielräume aufmacht, weil sie eine neue Perspektive eröffnet, wo wir können eingreifen, wo wir noch etwas zu sagen haben oder wo wir können aktiv werden können.
Also ich glaube schon nicht, dass er das irgendwie als Verhärtungsanalyse oder Endanalyse sieht. Obschon das auch gerade bei den letzten Autonomienummern von verschiedenen Leuten so interpretiert wird. Oder? Also dem hat er irgendwie versucht, irgendwie entgegenzusteuern.
Im Zusammenhang mit den ökonomischen Begriffen und von dem, was uns der Hartmann erzählt hat, möchte ich noch zwei Hinweise machen. Das eine ist ein Interview in der WOZ. Wieder die knochentrockene Orthodoxie. Ein Gespräch mit dem Detlef Hartmann, vom Jan Morgenthaler und dem Rees Strehle, wo in der WOZ Nummer 49 vom letzten Freitag, vom 6. Dezember, abgedruckt ist. Und als zweites kommt im LoRa auf 88,1 MHz am Mittwoch, am nächsten Mittwoch, am 11. Dezember, am 8. bis am 10. eine Sendung unter dem Titel «Klassengeschichte, soziale Revolution?». Ich lese hier den Sendungshinweis aus der WOZ vor. Mit Heft Nummer 14, neue Folge der Autonomie, wird sich auch eine zweistündige Sendung im alternativen Lokalradio Zürich LoRa befassen. Am Mittwoch, 11. Dezember 1985, 20 bis 22 Uhr, soll eine Einführung und Diskussion der wichtigsten Grundbegriffe und Thesen, das Heft Klassengeschichte Soziale Revolution, all jenen näher bringen, die an einer autonomen Theorie der sozialen Revolution interessiert sind, bisher aber nur schwer Zugang zu den nicht immer einfachen Gedankengängen des Autorenkollektivs hatten. Also die Sendung am Mittwoch, am 8.
Und nochmal schnell, weil es offenbar ein bisschen missverständlich war, die Sendung über den Hütlihof, also über das SK-Verwaltungszentrum, die ist zu hören am nächsten Sonntag, am 15., also in einer Woche, zu Abend, um 7 Uhr, hier auf Radio LoRa.
Down on his knees.
Noch einen weiteren Hinweis sind wir aufgefordert zu machen, nämlich das Buch von Detlef Hartmann, das heisst «Leben als Sabotage zur Krise der technologischen Gewalt». Das Buch ist vergriffen im Prinzip. Es ist aber möglich, das noch zu bestellen. Und zwar bei uns, bei der Scala oder bei der WOTS. Und zwar kostet es 12 Franken. Das nächste Stück ist für den Korche. Wir hoffen, dass morgen alles gut geht.
any sentence to serve. Turn, turn, turn again. But 99 years you just don't deserve. Turn, turn to the rain and the wind. Too late for his case, it is sealed. Turn, turn, turn again. This sentence is passed and it cannot be repealed. Turn, turn to the rain and the wind. But he ain't no criminal and his crime, it is none. Turn, turn, turn again. What happened to him could happen to anyone. Turn, turn. Judge jerked forward and his face it did freeze. Turn, turn, turn again. Saying, could you kindly leave my office now, please? Turn, turn to the rain and the wind. The room was funny and I stood up so slow. Turn, turn, turn again. With no other choice except but far to go. Turn, turn to the rain and the wind. I walked down the hallway and I heard his door slam. Turn, turn, turn again. I walked down the courthouse stairs I did not understand. Turn, turn to the rain and the wind. Through the night to the day. Turn, turn, turn again. And the only tune my guitar could play was old, cruel rain and the wind.
Das war Scala die Leiter. Nächste Sendung am nächsten Sonntag. Wir verabschieden uns. Der Techniker war der Valentino, der Giorgio war da, der Endo, der Dietz und der Pucci.
Ciao, ciao zusammen. Ciao zusammen.
Scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Yeah. Meinst du, die Leiter hebe ich?
Ich muss nur einmal heben.
Meinst du, es hat genug lang?
If you don't stop this riot, you're all gonna get the shit.
Scala, Scala, jeden Sonntag am 12. 88,1.
Radio Loras ist 2.